grüße den hochwürdigen Herrn Pfarrer sowie alle lieben Anwesenden recht herzlich. Ich will Ihnen heute vom Pater Bier berichten, den ich selber 9-mal besucht habe. Und so wollen wir gleichsam im Geiste nach Süditalien ziehen, in das Städtchen Pietralcina. Dort ist am 25. Mai 1887 dieses Kind geboren. Er ist das Kind von einfachen Bauersleuten, aber schon in seinen Kind- und Jugendjahren war er außerordentlich fleißig, brav und fromm. Und als er 15 Jahre zählte, da ist er bereits in den Orden der Kapuziner eingetreten. Dort hat er vielen Bußübungen fortgesetzt. Er hat gleichsam halbe Nächte durchgebetet, gefastet dergleichen. Er wusste, größere Opfer gibt es nicht. Alles Starke, das wächst aus dem Verzicht. Und eines Tages, da hat dieser junge Bursch gleichsam einen heftigen Fieberanfall bekommen. Es hat nur geschüttelt vor Fieber. Man musste den Arzt rufen. Als dieser kam und die Temperatur gemessen hat, da ist im nächsten Augenblick das Thermometer zersprungen. Ja, wieso? Er nahm das zweite, das in der Reserve hatte. Es zersprang auch auf der Stelle. Er war sprachlos. In der Not hat er das Thermometer genommen, wo man das Badewasser misst. Da hat dieser Pater Bio 48,5 Temperatur gehabt. Das wiederholt sich zeitweilig bis zum heutigen Tag. Und heute zählt er bereits 75 Jahre. Die Wissenschaft konnte es nicht erklären. Sie hat alles dran gesetzt, alles vergebens. Niemand wusste, was die hohe Temperatur bedeuten sollte, die nach einigen Stunden entschwunden ist. Heute weiß man es bereits. Pater Bier schon mit 15 Jahren, doch heute noch, geheimnisvoll die Kreuzigungsqual in Christi miterlebt. Deswegen das ungeheure Wundfieber. Da müssen wir bedenken, was muss erst Christus gelitten haben, wenn Pater Bier schon so viel leidet, der nur seinen Fußstapfen folgt. Und dann kam der 20. September 1918. Es sind bereits 45 Jahre her, da das einfache Kapuzinerpater droben am Kirchenchor, wie immer, mit ausgebreiteten Armen gebetet. Und plötzlich sah auf geheimnisvoller Weise, wie vorne vom Tabernakel aus, ein wunderbares Licht aufging, gleichsam als dürften unzählige Sonnen aufgehen. Und in diesem Lichte, das in wunderbarer Herrlichkeit war, da ist plötzlich Jesus selber als leuchtender Jüngling in ewiger, unendlicher Schönheit diesem Pater Bier entgegengeschwebt. Und als er ganz nahe vor ihm war, da gingen aus den fünf heiligen Wunden Christi wunderschöne Lichtstrahlen aus, die haben ihn gleichsam auf Händen, Füßen und Herz getroffen. Und als später die Erscheinung zurücktrat, da ist ihm überall das Blut heruntergelaufen, er hatte sichtbar die heiligen Wundmale Christi. Er konnte es natürlich nicht verbergen. Und da ist der Ruf hinausgedrungen, die ganze Gegend. Und bis zum heutigen Tag nach 45 Jahren in alle Welt hinaus. Aber schauen wir uns die heiligen Wundmale etwas näher an. Was sagt die Wissenschaft dazu? Sie hat strenge kritisch geprüft. Die heiligen Wunden sind auf den Händen und Füßen über 2 Zentimeter lang. Durch und durch, dass man mit Daumen und Zeigefinger durchgreifen kann. Die Herzenswunde ist über 7 Zentimeter lang, 5 Zentimeter breit, hat sämtliche Gewebe zerstört und die Wunde geht unmittelbar bis zum Herzen hinein. Und wie es in der ärztlichen Abhandlung heißt, die heiligen Wundmale haben niemals aufgehört zu bluten, 45 Jahre hindurch. Und einer der berühmtesten Ärzte aus Italien, in jener Zeit war es Dr. Fester, ein Freidenker, der hat das endgültige Urteil gegeben. Es lautet kurz gefasst folgenderweise: Die Wundmale dieses begnadeten Priesters, sie sind genauso wie die grausamen Verletzungen von unserem göttlichen Erlöser. Sie lassen sich auf keiner natürlichen Weise erklären, dass sie sämtlichen Naturgesetzen widersprechen. Und wie wir selber wissen, jede Wunde, entweder sie heilt zu oder sie entzündet sich, sie wird eitrig. Bei Pater Bier ist weder das eine noch das andere geschehen. bis zum heutigen Tag. Und vielleicht werden Sie sich heimlich denken, ob diese heiligen Wunden auch wehtun. Man hat Pater Pio gefragt. Er gab bescheiden die Antwort, ja, genauso tun sie weh, wie wenn man beispielsweise einen großen, starken, vierkantigen Nagel nimmt, durch die Hand durchschlägt, stecken lässt und umdreht. So schmerzen das Tag und Nacht. Der Mann ist gleichsam schreien vor Schmerzen. Aber was sagt er? Er gebraucht so schöne Worte, die Beschwerder kaum verstehen können. Er sagt, das sind Flammen der Gottesliebe und ich leide gerne. Denn er weiß, dass er durch das Leid so viele Seelen retten kann, wie es ihm die Tatsache bezeugt. Andererseits ist es eine große Auszeichnung für ihn. Er ist der erste Priester in der Welt, der die fünf heiligen Wunden Christi trägt. Und was bedeutet es für uns? Auch für uns hat es eine Bedeutung. Denn wie wir wissen, weil so viele Menschen in der Welt draußen Jesus, den Gekreuzigten, vergessen haben, und damit sie nicht ganz vergessen, hat er sich in seiner unendlichen Barmherzigkeit in seinem Dänen Pater Pio geoffenbart, dass die Menschen aufgerüttelt werden und sich in letzter Stunde bekehren. Denn wir müssen eines bedenken, unsere Zeit ist sehr schlimm. Schauen wir nur nach Lourdes. Da ist die Mutter Gottes erschienen, hat dreimal Buße gerufen. Der Großteil der Menschen hat sich nicht gekümmert. Da ist die Mutter Gottes in ihrer mütterlichen Fürsorge in Fatima nochmals erschienen und hat gesagt, die Menschen mögen aufhören, Gott zu beleidigen und sollen sich gleichsam bekehren. Und wenn die Mutter ihre Kinder warnt und bittet, sagt, sie mögen gut und brav sein, wenn all das nichts nützt, was wird die Mutter tun? Sie wird weinen. Die Mutter Gottes hat genau dasselbe gemacht, wie Sie wissen. In Syrakus hat sie 4 Tage und Nächte geweint. Das ist gleichsam die erschütterndste Sprache. Steine sind früher erweicht als die Herzen der Menschen. Und Pater Pio hat erschütternde Worte gesagt, der es gleichsam schaut, wie wir hören werden. Wir müssen viel beten, sonst wäre in der Hölle kein Platz für die Menschen, weil ihm so viele Seelen verloren gehen. Da sehen Sie, dass unsere Zeit sehr ernst ist. Je nachdem die Zeit, was schon im Alten Testament können wir lesen, so hat Gott die Propheten gesandt, und so auch in unserer heutigen Zeit. Und jetzt schauen wir gleichsam zur Heiligen Messe. Pater Pio sie jeden Tag um 5 Uhr früh, auch zur Winterszeit, obwohl es Süditalien ist, war Meter hoch der Schnee, eisige Stürme haben geweht, und trotzdem sind die Menschen 2-3 Stunden vorher, als um 2 Uhr früh schon, vor der Kirchentür gestanden, haben in verschiedenen Sprachen gesprochen, von weit her sind sie gekommen. Ja, ist die Heilige Messe dort anders wie bei uns? Oh nein, es ist genau dieselbe. Und doch muss irgendwas sein, was die Menschen dorthin zieht. Wir werden es hören. Schauen wir in die Sakristei hinein. Pater Pio macht selber jeden Tag 3 Stunden Vorbereitung auf diese Heilige Messe. Dann kam er kurz vor 5 in die Sakristei, schwankend, wankend, voll von Schmerzen, dass sie glauben, jeden Augenblick er bricht zusammen. Die Wunden bluten und schmerzen natürlich. Jeder Schritt, jede Bewegung, jeder Atemzug. Er zieht die heiligen Messgewänder an. Und bevor er zum Altar hinausgeht, er weint er. Da haben den Priester gefragt, Pater Pio, warum weinen Sie? Da hat er bescheiden gesagt, ich bin nicht würdig, die heilige Messe zu feiern. Da sehen Sie eine große Demut gleichsam. Und dann wieder hinaus begleitet zum Altar. Seine heilige Messe dauert jeden Tag durchschnittlich bis zu 1,5 Stunden und drüber. Da wird nicht gepredigt, keine heilige Kommunion ausgeteilt inzwischen. Bei dieser heiligen Messe, da ist Pater Pio der Erde entrückt. Wir sehen es deutlich. Er fällt in die Ekstase. Er weint und schluchzt. Er schaut die Sünde auf geheimnisvolle Weise und ihre schrecklichen Sünden, für diese betet Leid und Sünde. Später können Sie wieder sehen, er nimmt einen verklärten Ausdruck an, er schaut himmlische Dinge, bekommt Kraft und Stärke, damit er durchhält gleichsam. Und das Wichtigste ist, wenn er zur heiligen Wandlung kommt, er im selber ministriert, hab's genau gesehen, da wird Pater Pio fahl und bleich, Todesschau durchzuckt seinen Körper. Die Hände hat sie mir so gerissen, die Füße. Und den nächsten Augenblick sehen sie bereits, wie das frische Blut herauskommt. Bartleby betrachtet nicht das Sterben Christi. Er lebt es selber geheimnisvoll am eigenen Körper mit. Bei jeder heiligen Wandlung werden geheimnisvoll die Nägel aufs Neue durchgeschlagen. Und deswegen durchzuckt sie ihn gleichsam, das sind das frische Blut. Und die Ärzte bezeugen immer wieder aufs Neue, Bartleby ist ein Sterbender. Nur durch ein Wunder Gottes bleibt am Leben erhalten. Wenn dann die heilige Hoste hochhebt, das sind die großen Wunder, das frische Blut. Da schreien die Ungläubigen oder Zweifler, die hinkommen, oft laut auf. Ich glaube an Gott, ich glaube. Vorher haben sie nicht geglaubt, aber hier sehen sie ein lebendiges Abbild von Jesus, den Gekreuzigten. Wir wissen alle die heilige Messe, sie ist das unblutige Opfer Christi, die Erneuerung. Und Bartleby gibt alles dazu, was ein sterblicher Mensch geben kann. Sein eigenes Herzensblut gibt er hin, überall fließt es heraus. Und das zwingt die Menschen die Knie, dass sie oft augenblicklich bekehrt sind. Nachher fällt er noch oft und oft in die Ekstase. Und immer wieder, wenn er sich umdreht, sehen sie die großen Wunden, das frische Blut. Und besonders bei der eigenen heiligen Kommunion, da sehen sie lange der Erde entrückt. Und nachher gibt er den Schlusssegen der heiligen Messe und wird dann durch die Menschen hindurch begleitet in die Sakristei. Bringen sie da Halbhandschuhe an, damit sie irgendwie das Blut aufsaugen. Und geht hinaus, hinüber ins Kloster, macht Danksagung. Aber draußen, in der Kirche, dem Freien, wo die heilige Messe war, da sehen sie die Pilger, wie es dort und dort weinen und schluchzen, in verschiedenen Sprachen sagen, dass sie von weit her kamen. Ach, dass ich dich, oh Gott, so spät erkannte. Ich suchte ihre Unfernse nicht. Dort haben sie plötzlich die Ruhe, den Frieden der Seele gefunden. Neu bekehrt und neu gestärkt im Glauben, fahren sie spät in die Heimat zurück. Sie gehen alle im Beichtstuhl, umgewandelt kommen sie heraus. Denn im Herzen, da kündet es laut sich an, dass für Höheres wir sind geboren. Nicht, was wir auf den Straßen und Gassen den Auslagen sehen, dann unruhig ist schließlich jedes Menschenherz, bis es ruht in Gott. Dort haben die Menschen den Wert der heiligen Messe kennengelernt. Und sie ist hier genau dieselbe in aller Welt. Und sie lassen keine mehr aus. Nicht einmal werktags, wenn sie Zeit haben. So haben sie den Wert der heiligen Messe kennengelernt. Später kam Pater Bier wieder vom Kloster zurück. Er geht im Beichtstuhl. Schauen wir auch einen Blick im Beichtstuhl hinein. In der Sakristei ist der Beichtstuhl für Männer und Priester. Draußen in der Kirche für die Frauen. Wenn man dort zur heiligen Beichte gehen will, da kann man sich nicht anstellen. Man muss sich in ein Buch einschreiben lassen, bekommt eine Nummer, wird aufgerufen. Da müssen sie durchschnittlich 14 Tage bis 6 Wochen warten, bis sie drankommen. So viele Menschen sind vorgemerkt. Ja, warum warten die Leute so lange? Das kostet Zeit und Geld. Das muss einen Grund haben und dann hat sie ihn auch. Pater Bier ist immer ein besonderer Liebling Gottes. Und die Menschen haben Kummer, Sorgen, Anliegen. Da sagen sie ihm im Beichtstuhl, mit die vielen Tatsachen beweisen. Er spricht oft nur ein einziges Wort für uns zur Mutter Gottes, zum Heiland. Plötzlich ist die Bitte gewährt, das Wunder geschehen. Andererseits hat er von Gott die Gabe, er schaut in die Seelen hinein. Er sieht gleichsam jede Seele nackt vor sich. Er sagt den Menschen, die Sünde verbrechen offen ins Gesicht. Ja, wie kann er das wissen, werden sie sagen. Ja, wir wissen alle, Gott ist allwissend und lässt teilweise seinen Diener an dieser Allwissenheit teilhaben. Ich will aber besonders von Männern berichten, sie wissen alle, die Männer lassen sich nicht so schnell erschüttern, aber scheinbar dort schon. Und all das, was sie jetzt hören werden, das hat nicht Bartleby erzählt, nein. Er schweigt genauso über das Beichtgeheimnis wie der andere Priester. Die Leute haben selbst erzählt, vor Erschütterung, die sie erlebt haben. Schauen wir in die Sakristei. Sie ist voll von Männern und Priestern. Aber da sind nicht nur Gläubige, auch Ungläubige, Zweifler, Spöttler drinnen. Bartleby kommt mühsam, schmerzvoll und geht durch die Menschen durch. Er schaut nicht neugierig, ob viele Menschen gekommen sind. Denn jeder Atemzug, jede Bewegung schmerzt ihn. Ganz bescheiden geht er. Plötzlich hat er auf einen Mann hingezeigt. Es war ein Gelehrter, ein Ungläubiger. Und hat zu ihm gesagt, du, auf deinen Lippen stehen gotteslästerige Worte. Man wirst du mal aufhören mit deinem furchtbaren Leben. Und hat ihm gleich gesagt, was er verbrochen hat. Der Mann war derartig erschüttert, dass er in die Knie sank und zu weinen begann. Da hat ihm Pater Pio die Hand auf die Schulter gelegt und hat zu ihm gütigst gesagt, sei getrost, Gottes Barmherzigkeit ist unendlich groß. Er verzeiht dir alles, wenn du dich entschließt, ein neues Leben zu beginnen. Der Mann hat's gemacht. Er war bekehrt gleichsam. Und ein ähnlicher Fall beim Vorübergehen, da hat er einmal zu einem Mann gesagt, du stehst bereits am Rande des Todes. In diesem Zustand mit deinen vielen Todsünden, da wirst du in die Ewigkeit hinübergehen. Du weißt ja gar nicht, was da drunten in der Hölle los ist. Der Mann war erschüttert und bekehrt und auch andere das erlebt haben. Oder schau mal im Beichtstuhl hinein, wenn die Leute herauskommen, die von weit her kommen, da kam ein junger Mann heraus. Er war erschüttert. Pater Pio zu ihm gesagt, warum gehst du sonntags nicht zur heiligen Messe? Da gab er zur Antwort wie die meisten Menschen, weil ich keine Zeit habe. Da sagt Pater Pio zu ihm, warum hast du keine Zeit? Da wollte er sich rechtfertigen und hat gesagt, wissen Sie, Pater Pio, ich habe ein großes Hotel zu Hause. Da gibt es natürlich viel Arbeit. Wissen Sie, was ihm zur Antwort gab? Das hat alle erschüttert, was der Mann erzählt hat. Er hat gesagt, dass du es weißt, wenn du mir nicht versprichst, dass du jeden Sonntag zur Heiligen Messe gehst, ich kann dir keine Lossprechung geben. Du hast keine Reue über deinen vergangenen Sünden, keinen Vorsatz, dich zu bessern, und das musst du haben. Was wirst du einst vom ewigen Richter sagen? Da kannst du dir nicht ein Hotel mitnehmen. Auch das hat der Mann gar nicht gedacht. Er war erschüttert. Und hat gesagt, Pater Pio, jetzt sehe ich erst den Wert der Heiligen Messe ein. Ich bin doch Herr für mich selber, ich kann machen, was ich will. Ich verspreche es Ihnen, dass ich von nun an jeden Sonntag zur Heiligen Messe gehe. Und dann war Pater Pio zufrieden. Oder ein ähnlicher Fall, wie es im menschlichen Leben vorkommt. Da kam ein Mann ganz aufgeregt aus dem Beichtstuhl. Er hat gesagt, ich habe gebeichtet. Plötzlich sagt Pater Pio zu ihm, was ist mit der Feindschaft mit deinem Nachbarn? Du musst ihm verzeihen. Da gab er zur Antwort, das kann ich nicht. Da hat Pater Pio gesagt, schau, du betest doch beim Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und du willst nicht verzeihen. Der Heiland hat doch am Kreuz noch verziehen. Da hat der Mann frech gesagt, das kann ich nicht. Da hat Pater Pio zu ihm gesagt, dann geh hinaus aus dem Beichtstuhl, dann wird auch der Herrgott nicht verzeihen. Und der Mann ist weggegangen. Dann hat er erst nachgedacht, dass man verzeihen muss, damit auch uns der Herrgott verzeiht. Er hat sich später ausgesehen, ist reumütig zurückgekommen. Da sehen Sie, dass es nicht so einfach ist, als wir glauben. Wir müssen schon die Sache sehr ernst nehmen. Was sagt Pater Pio zur heutigen Zeit, kurz ausgedrückt? Zur Vergnügungssucht, zur Sünde der Unkeuschheit, die gleichsam in den Menschen wuchert wie der Krebs, ganz egal ob jung oder alt. Dort können sie es erleben, wie es die Leute dann selbst gesagt haben. Wenn sie im Beichtstuhl kommen, hat ihnen Pater Pio selber ihre Schandtaten aufgezählt, wenn sie Ehen zerrissen oder zerstört haben und hat sie aufgerüttelt, damit sie sich bekehren. Dann ich habe gesehen, beim Vorbeigehen manchmal im Klostergang hat ein Mann eine Frau angesprochen und hat zu ihnen gesagt, du, mach zuerst deine Sache in Ordnung mit deiner wilden Ehe. Das ist ein furchtbares, ein entsetzliches Gräuel vor Gott, dem Herrn. Und er sagt, gerade wegen dieser Sünde kommen so viele Menschen in die Hölle. Da sehen Sie, dass es nicht so einfach ist, wir gehen einfach über alle Gebote hinweg. Der Mann schaut es von ganz anderer Seite, wie es eben ist. Wir werden später noch hören davon, Aber hör mal wieder um einen Mann, der aus dem Beichtstuhl herauskam und bitterlich geweint hat. Er gesagt, ich war im Beichtstuhl, habe alle meine Sünden gebeichtet. Plötzlich sagt Pater Pius ihm, denke nach, eines hast du noch nicht gesagt. Der Mann schwieg. Da sagt Pater Pius, weißt du es noch? Oh, weißt du es noch? Hat ihm genau Tag und Stunde gesagt. Da bist du einmal von der Arbeit nach Hause gekommen, hast in der Küche deine Schuhe ausgezogen und mit einem furchtbaren Zorn ans Kreuz geschleudert. Dieses furchtbare Verbrechen, das hast du noch nicht gesagt. Da haben wir einen Aufschrei gemacht, als dürfte Pater Pio dabei gestanden sein. Genauso hat er es gewusst und hat gesagt, Pater Pio, kann mir der Herrgott das noch verzeihen? Wie kann ich das gut machen? Da sagt er, wenn du es gut machen willst, dann bekehre deine Mitbrüder am Arbeitsplatz, die genau derselben kirchenfeindlichen Organisation angehören, der du angehört hast. Da war er noch mehr erschüttert, dass auch Pater Pio dieses wusste. Und das war seine endgültige Bekehrung. Und Sie wissen, wie die Menschen sind. Man hört es oft und oft. Und dort war auch ein Mann in der Sakristei, der hat gleich so ein bisschen spöttisch gesagt, wenn ich beichten gehe, oh, ich beichte nie alle meine Sünden. Was braucht denn schließlich der Pfarrer alles wissen? So wie es die Leute oft sagen. Der Pater wieder genau dasselbe gemacht. Aber hör mal, was er erlebt hat. Er ging im Beichtstuhl, hat nur gebeichtet, was er wollte. Da sagt Pater Pius ihm, was ist jetzt mit deinen anderen Sünden? Der Mann schwieg. Da sagt Pater Pius, was? Du schämst dich, deine Sünden zu bekennen? Du hast dich ja gar nicht geschämt, sie zu begehen. Hat ihm eine nach der anderen aufgezählt. Auf andere hat er noch aufmerksam gemacht, die überhaupt gar nicht mehr wusste. Der Mann ist ein tiefes Weinen ausgebrochen. Da gesagt, wird mir der Herrgott all das noch verzeihen, die vielen unwürdigen Beichten. Da hat er wieder meine Buße aufgegeben. Da gesagt, der Herr ist unendlich barmherzig, wenn ich jetzt entschließt, ein neues Leben zu beginnen, er verzeiht dir alles. Umgewandelt kam er heraus. Und eines Tages kam auch ein Mann aus München, ich kenne ihn persönlich. Er hat ein großes Anliegen gehabt. Er war gleichsam früher Protestant. Und als er im Beichtstuhl kam, überraschend sagt Pater Pius ihm, du bist Protestant gewesen, bist nur katholisch geworden wegen deiner Frau, wegen der Ehe. Deine erste heilige Beichte war gültig, aber die anderen fünf nicht. Du bist nur gegangen, weil dich die Frau dazu gezwungen hat. Mit dir ist der Herrgott noch barmherziger, als er mit Judas gewesen ist. Bereite dich anständig vor und dann komm zu mir. Der Mann war restlos erschüttert und bekehrt. Ja, da können Sie es erleben. Ich sage mal, bei uns bei österlichen Zeit vorkommt, dass die Leute zu den Heiligen Sakramente gehen. Ja, warum gehen die meisten? Weil es Brauchen Sitte ist. Oder weil die Frau zum Mann sagt, weh dir, wenn du nicht gehst. Und zu den Kindern, dann sagen sie halt, gehen wir halt, dass wir Ruhe haben. Ich habe es dort gesehen und gehört, wie die Leute, ob Männer, Frauen, Burschen oder Mädel im Beichtstuhl kamen, da hat manchmal das Pater Pius einem gesagt, du hast weder Reue noch Vorsatz, du hast dich gar nicht vorbereitet auf die heilige Beichte, weg mit dir. Und schon ist er hinausgegangen. Er war tief erschüttert und neu bekehrt, kam er später zurück. Das heißt, dass man nicht Theater, Komödie spielen kann, wie es viele Menschen machen, genau was Brauch und Sitte ist. Pater Pius rüttelte Menschen auf, damit sie sich ihm bekehren. Und noch einen erschütternden Fall. Eines Tages, als ich dort war, da kam ein Mann aus der Stadt Modena, Oberitalien. Er ging auch beichten. Und als er rauskam, war er ganz fassungslos. Er hat gesagt, ich habe alle meine Sünden gebeichtet, aufrichtig gleichsam. Plötzlich sagt Pater Pius ihm, denke nach, du hättest noch etwas zu sagen. Er hat nachgedacht, hat gesagt, Pater Pius, mit bestem Willen, es fällt mir nichts mehr ein. Da sagt er zu ihm, ach, weißt du es nicht mehr, 6 Wochen ist es erst her, hat ihm genau die Tage und die Stunde gesagt, da bist du mit deinem eigenen Auto aus der Stadt Modena hinausgefahren, in Nachbarort, der 6 Kilometer entfernt ist, hat ihm den Namen des Ortes gesagt, obwohl er es nie wissen konnte. Bevor du da hineinkamst, plötzlich hat das Auto einen kleinen Defekt gehabt. Da bist du ausgestiegen, wolltest es richten. Es ist auch gleich gelungen. Aber im letzten Augenblick, da ist dir der Schraubschlüssel hinuntergefallen. Da hast du ihn aufgehoben, hast irgendwo angestoßen und er ist ein zweites Mal hinuntergefallen. Da sagt Pater Pius streng zu ihm, ich sage es dir, in diesem Moment, da hast du in dir einen furchtbaren Fluch aufkommen lassen. Du hast den Fluch nicht unterdrückt, was du tun hast sollen. Du hast ihn auch nicht direkt ausgesprochen, durch die Zähne hast du ihn so durchschischen lassen. Aber ich sage es dir, der Ewige hat es trotzdem gesehen. Da hören Sie ausdrücklich, der Ewige hat es trotzdem gesehen. Er schaut all unser Denken, Handeln und Tun. Da kann er einmal am Gerichtstag nicht aufkommen, wenn schon teilweise sein Diener Pater Pius weiß. Und schauen wir auch in die Kirche hinaus, im Beichtstuhl der Frauen. Nehmen wir einen Fall heraus. Da kam eine jung verheiratete Frau aus dem Beichtstuhl. Sie hat herzzerreißend geweint. Da haben andere gesagt, ja Frau, warum weinen Sie so? Da hat sie es herausgestottert. Und hat gesagt, wissen Sie, ich habe gebeichtet und habe unter anderem gesagt, Pater Pio, ich will in der Ehe keine Kinder haben. So wie es die meisten jungen Leute sagen und tun und die Alten raten noch dazu. Was glauben Sie, was er der für eine Antwort gab? Er hat streng zu ihr gesagt, glaubst du, die Ehe ist zum Missbrauch da? Wenn du wüsstest, wie viele Trunten in der Hölle brennen, weil sie die Kinder nicht geboren haben, die sie hätten sollen, und weil sie es ermordet haben, noch ehe sie geboren wurden. Und sie wissen alle, was das Letztere heißt. Und weil sie es ermordet haben, da gibt Pater Pius strenge Bussen auf, den Männern genauso die Schuld dabei sind, damit sie es zur Lebzeit noch gut machen können. Denn dann wird es zu spät sein. Denn ich verrate Ihnen, Pater Pius schaut nicht nur, wie Sie gehört haben, in die Seelen hinein. Er schaut auch irgendwie geheimnisvoll ins Jenseits hinüber. Ob man es glauben oder nicht, das ist Tatsache. Die vielen Tatsachen bestätigen es. Und auch die Bücher, es gibt ja 4 in deutscher Sprache, von der Kirche genehmigt. Da finden Sie erschütternde Ereignisse. Aber ich will das berichten, was ich selbst erlebt habe. Eines Tages war ich im Beichtstuhl und habe gesagt, bitte, Pater Pio, dürfte ich Sie fragen auf Wunsch meiner Mutter, wo ist mein vermisster und mein gefallener Bruder? Er weiß auch diese Dinge, wie es viele Beispiele beweisen. Als ich ihn im Beichtstuhl frug, plötzlich hat er einen wunderschönen, verklärten Ausdruck gehabt, gleichsam ein himmlisches Lächeln und hat freudig gesagt, beide sind bereits droben beim Heil und im Himmel. Er hat den Eindruck gehabt, hat er für sich selber geschaut. Andere haben es genauso erlebt, ich war nicht der Einzige. Aber hören wir noch ein zweites Beispiel. Ein junger Mann war dort, der war Advokat. Der war auch im Beichtstuhl und hat nach der Heiligen Beichte gesagt, Pater Pio, bitte dürfte ich Sie fragen, wo ist die Seele von meinem verstorbenen Großvater? Ich habe ihn gleichsam so innig geliebt. Er ist 4 Jahre tot. Überraschend gab ihm Pater Pius Antwort, ja, dein Großvater war Arzt und er hat viele Leute unentgeltlich behandelt, die arm waren. Und um dieser guten Werke willen, da ist er bereits droben im Himmel in der ewigen Anschauung Gottes. Da hören Sie, was die guten Werke machen, auch das haben wir längst vergessen. Da hat der junge Mann Mut gefasst und hat gesagt, bitte, Pater Pio, mein zweiter Großvater ist bereits 15 Jahre tot. Dürfte ich Sie auch fragen? Pater Pio gab die Antwort, er gibt sie nicht immer. Aber hör mal zuerst die Erklärung vom jungen Mann, dass wir diese Antwort verstehen können. Er hat gesagt, mein zweiter Großvater, der hat so gelebt wie die meisten Menschen heute. Er hat gesagt, was brauche ich sonntags zur Heiligen Messe gehen? Ich bete zu Hause oder in der Natur draußen. Bin ja viel besser als die anderen, die da in die Kirche laufen. Warum soll ich erst beichten gehen? Ja, wenn jemand ermordet oder gestohlen und Sünde der Unkeuschheit, das ist überhaupt keine Sünde. So hat er gelebt und leider ist auch so gestorben. Und als er im Beichtstuhl war und hat Pater Bier gefragt, wir sollen frei drinnen sitzen, da wurde Pater Bier bleich und blass. Ein furchtbares Grauen und Entsetzen hat ihn gepackt. Er hat zu zittern, beben und weinen begonnen und hat die erschütternden Worte gesagt, ich kann deinen Großvater nicht schauen. Ich kann ihn gar nicht anschauen. Er ist so furchtbar hässlich. Er wälzt sich in den ewigen Flammen. Er ist verdammt. Wissen Sie, was das heißt? Aber hören wir noch einen zweiten Fall, wie so häufig jetzt in unserer Zeit vorkommt. Eine Familie dort, die ich kenne, sie haben sehr gut miteinander gelebt. Und eines Tages, da ist der Mann von der Frau weg. Er hat sich eine andere genommen, weil sie ihm so modern ist, wie die modernen Menschen heute sagen. Er hat mit einer Frau gelebt und gesündigt. Und eines Tages ist er krank geworden, Krebs, keine Hilfe mehr. Da hat die richtige Frau erfahren, obwohl ihr so viel Leid angetan, hat sie Mitleid gehabt mit ihm und hat ihre zwei Kinder, was auch seine Kinder waren, in jene Stadt ins Spital gesandt, damit sie dem Vater zusprechen sollen, dass ich noch in letzter Stunde bekehrt. Und tatsächlich, die Kinder haben es erreicht, der Vater hat das Sterbesakrament empfangen und dann ist er gestorben. Und als ich zu Pater Bier hinkam, da habe ich diese Frau getroffen und sie kennt mich eben gut. Als sie mich sah, hat sie zu weinen begonnen. Hat gesagt, ich muss Ihnen etwas Erschütterndes mitteilen. Ich habe nach dem Tode meines Mannes Pater Bier im Beichtstuhl gefragt, wo seine Seele sei. Als ich ihn frug, da begann er zu weinen und zu zittern und zu beben. Und hat gesagt, ich sage es dir, weil ich weiß, dass du es ertragen kannst. Die Seele deines Mannes ist auf ewig verdammt. Weißt du warum? Jetzt kommt's heraus, warum. Dein Mann hat ein furchtbares Sakrileg begangen. Das heißt, er hat noch vom Sterben das Sterbesakrament empfangen, hat aber freiwillig und bewusst die Sünden verschwiegen. Er hat weder Reue noch Vorsatz gehabt, was man haben muss, weil die andere daneben gesessen ist, mit der er gelebt und gesündigt hat. Da hat Pater Bio gesagt, er hat gegen die Barmherzigkeit Gottes gesündigt. Er hat gesagt, wie so viele andere, jetzt will ich das Leben genießen. Wenn ich mal alt bin, da werde ich mich schon bekehren. Ja, weißt du überhaupt, ob du alt wirst? Heute rot, morgen Herzinfarkt und schon tot. Dann wird es zu spät sein. Gott lässt auch nicht spielen mit sich. Vielleicht sind Leute unter Ihnen, die gibt es überall, die sagen, ich glaube auf keinen Teufel und auch auf keine Hölle. Da verrate ich Ihnen, fahren Sie mal zu Pater Bier hin. Da werden Sie auch in die Knie singen, wie waren manche andere, die genauso gesprochen haben. Dort sind Sie dann erschüttert. Und schauen wir auch einen Blick ins Fegfeuer. Pater Bier schaut auch diese Dinge, wie es auch in den Büchern steht. Eines Tages hat eine Frau zu ihm gesagt, Pater Bier, darf ich Sie fragen, wo ist die Seele von meiner verstorbenen Schwester? Da gab er zur Antwort, du, wenn du all das erleiden müsstest, was deine Schwester bereits im Fegfeuer erlitten hat, du würdest sterben dabei. Denn der schlimmste Märtyrertod hier auf Erden ist oft nicht so schlimm wie die Qualen des Fegfeuers, wenn sie tief drunten sind. Dafür sagen wir ihm arme Seelen, aus den Augen, aus den Sinn, So schnell sind sie auch vergessen, die eigenen Eltern und Verwandten. Wehe uns, wenn es uns auch einmal so geht. Da müssen Sie bedenken, Pater Birgit, zu verstehen, dass manche arme Seelen 200 bis 500 Jahre und drüben im Fegfeuer sind, längst vergessen von den Ihren, was höchstwahrscheinlich auch drin sind. Jede Erdenschuld muss abgezahlt werden. Nichts Unreines kann nicht in den Himmel eingehen. Da werden Sie sagen, was muss ich überhaupt tun, dass der Heiland mit mir zufrieden ist. Pater Birgit gesagt, du musst ihn lieben. Großmütig, beharrlich, die Gebote halten, die Mutter Gottes verehren, dann ist er bestimmt mit dir zufrieden. Das ist auch für uns die Antwort. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz zur Heiligen Kommunion. Pater Bier teilt sie immer um 10 oder 11 Uhr vormittags aus, wenn er kann. Bei der Heiligen Messe ist es ihm unmöglich. Auch da schaut Pater Bier in die Seelen hinein. Und er gibt nicht jedem die heilige Kommunion. Er kann es sich gleichsam erlauben, weil ihm in die Seele schaut. Ich möchte nur das eine sagen, wenn Pater Bier die heilige Host in die Hand nimmt, dann muss man sagen, welch große Gottesliebe muss dieser Mann haben. Plötzlich sehen sie in der Ekstase und schaut den Heiland so, wie er sich ihm zeigt. Und was sagt er zu uns? Oh, wie werden sich die Menschen wundern, dass derselbe Heiland, der so unscheinbar in der heiligen Hoste ist, dass derselbe einst auf den Wolken des Himmels kommen wird, um zu richten die Lebendigen und die Toten. Dann wird es für viele zu spät sein, da werden sie sagen, ja, hätten wir all das geglaubt, da hätten wir es leicht gehabt. Aber jetzt müssen wir es ausnützen, bevor es zu spät ist. Pater Pius sagt, wir sollen wenigstens am Herz Jesu Freitag oder Sonntag zur Heiligen Kommunion gehen, wenn wir schon nicht öfters gehen. Wir sollen es ausnützen, solange wir können, denn heute rot und morgen tot. Ja, wir gesehen, wie die Heilige Kommunion ausgeteilt hat. Da kam er zu einem Burschen hin. Er war ungefähr 24 Jahre alt. Er hat die Heilige Hoste zurückgelegt und hat zu ihm gesagt, du hast zuerst das Beichten nötig, hinweg, hinweg. Und schon war er weg. Neu bekehrt kam er später zurück. Denn wenn eine Todsünde auf sich hat, Pater Bier schaut es gleichsam und gibt ihm nicht die heilige Kommunion. Manch hat er lautlos übergangen, ohne ein Wort zu sprechen. Da habe ich einen Fall erlebt. Vater, Mutter und Kind waren dort. Alle drei gingen zur Kommunionbank. Pater Bier gab es dem Vater der Mutter und dem Buben inzwischen mit ungefähr 13 Jahren, dem gab es nicht. Da hat der Vater gesagt, ja sag mal, hast du nicht gebeichtet? Oh Vater, ich habe alles gemacht. Da haben sie später noch einmal hingeschickt. Da der Bier überging ihn wieder. Da ist der Vater ganz aufgeregt gewesen, hat den Buben bei der Hand genommen, die Sakristei geführt. Als Pater Bier später zurückkam, hat er gesagt, sagen Sie Pater Bier, warum haben Sie meinem Kind nicht die heilige Kommunion gegeben? Da sagt Pater Bier zum Buben, du hast doch in der Schule gelernt, dass man vor der heiligen Kommunion keine feste Speise essen darf. Da sagt der Vater entsetzt zum Buben, du wirst doch nichts gegessen haben. Da fängt der Bub zu weinen an und hat gesagt, ja Vater, eine halbe Stunde bevor wir jetzt in die Kirche gingen, da habe ich verstohlen ein Stück Kuchen gegessen. Pater Bier hat es gewusst und hat ihn deswegen abgewiesen. Noch einen Fall, der mich sehr erschüttert hat. An der Kommunionbank die letzte Frau, die dort kniete, die wurde weggeschickt von Pater Bier. Er hat zu ihr gesagt, hinweg, hinweg. Ja, warum denn? Sie hat bitterlich geweint. Sie hat selbst erzählt dann, sie ist zur heiligen Beichte gegangen dort, zu einem anderen Kapuzinerpater. Und hat dann gesagt, wie es halt schon im Gebet heißt, es tut mir von Herzen leid, dass ich Gott beleidigt habe. Ich will mich wieder ernstlich bessern. Das hat sie nur mit Worten gesagt. In der Tat wollte sie sich nicht bessern. Sie hat zu Hause einen Hausfreund gehabt und ein sündhaftes Verhältnis. Und hat sie in der Sünde weiterleben wollen, wenn sie nach Hause kommt. Also sie hat weder Reue noch Vorsatz gehabt. Der Kapuzinerpater konnte nicht in die Zelle schauen, er hatte die Lossprechung gegeben. Und dann wollte sie gleichsam unwürdig zur Heiligen Kommunion gehen. Und Pater Pius hat geschaut und hat gesagt, hinweg, hinweg. Da war sie aufgerüttelt, sie hat es genau gewusst, warum. Und hat es dann erzählt. Tagelang hat sie gebraucht, bis sie sich durchgerungen hat. Und später ging es wieder zur Heiligen Beichte und zitternd zu Pater Pius zur Heiligen Kommunion. Dann hat er es gegeben. Da sehen Sie, dass es nicht so einfach ist, aber gleichsam eine große Gnade für Sie, dass noch zu Lebzeiten darauf gekommen ist. Pater Pius hat traurig gesagt und gleichsam geschaut, ich sehe die Menschen wandern auf dieser kurzen, vergänglichen Erde. Was tun sie gleichsam? Sie alle suchen Ehre und Arbeit, ihr Glück. Doch kehren sie alle, alle unbefriedigt zurück. Keines ist glücklich, wenn er noch so viel hat. Und Pater Pius sagt weiter traurig, ich sehe zwei Augensterne leuchten dort unter dem ewigen Licht, die Heilandsaugen in der Kirche. Sie durchdringen die endlose Ferne, doch die Menschen dort draußen auf den Straßen und Gassen, sie sehen sie nicht. Er hat noch weiter gesagt und gleichsam geweint. Ich höre eine Stimme klagen in der Kirche. Oh, warum lässt ihr mich so einsam hier? Doch wehe am Ende von euren Tagen, da kniet ihr doch alle, alle vor mir. Wie wir hier sind, ohne Ausnahme, werden einst vom ewigen Richterstuhl Gottes sein. Und Pater Pius gleichsam erschüttert. Er selber bangt um seine letzte Stunde. Wenn das Gebet betet um eine gute Sterbestunde, da fängt er laut zu weinen an. Er fürchtet sich selber davor. Was sollen wir da sagen? Da heißt nur zusammennehmen. Und jetzt schauen wir noch in die Kirche rein. Pater Pius saß im Beichtstuhl und die Leute gingen zu ihm zur heiligen Beichte. Da hat man eines Tages ein blindes Mädel hineingeführt. Von Geburt an war sie blind, ungefähr 20 Jahre alt. Sie hat im Beichtstuhl gebeichtet vorne, wo der Vorhang war. Und nach der heiligen Beichte hat sie gesagt, Pater Pio, bitte beten Sie für mich, dass ich sehend werde. Ich bin von Geburt an blind. Aber wissen Sie, Pater Pio, ich habe noch 4 Schwestern zu Hause, die sind auch blind. Es war vererbt. Da war Pater Pio auch erschüttert. Und hat sie gesagt, beten wir mit zusammen. Da hat das Mädel schön die Hände gefaltet. Pater Pio gab es seinen drüber. Beide haben mit seinem halblaut eingegrüßet, heißt zu Maria gebetet. Die Bilder haben geschaut und gehorcht. Und als sie beteten, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder. In diesem Augenblick hat das Mädel ausgerufen, Pater Pio, oh Pater Pio, ich sehe sie. Ich sehe die Menschen, den Altar, die Blumen und so weiter. Pater, ich sehe. Alles hat geweint. In diesem Augenblick hat das Mädel gesehen, das von Geburt an blind war. Da haben sie gesehen, Männer, Frauen, die sind in die Knie gesungen, haben laut ausgerufen in der Kirche, ich glaube an Gott, ich glaube. Vorher haben sie nicht geglaubt, ungläubig waren sie oder Neugierige, die hinkamen und augenblicklich waren sie bekehrt. Und Pater Pio bescheiden gesagt, geht zum Tabernakel zur Mutter Gottes, bedankt euch dort, aber nicht bei mir. Ich bin das unwürdige Werkzeug. Weil wir schon in der Kirche sind, da kam eines Tages der Omnibus am Kirchplatz an, da sind die Leute ausgestiegen. Da war eine Familie dabei aus Neapel, Vater, Mutter und Kind. Und als sie dort ausstiegen, plötzlich hat der Mann mit der Frau heftig zu streiten begonnen. Er hat zu ihr gesagt, dass du es weißt. Ich gehe nicht in die Kirche hinein und ich gehe nicht hinein, weil ich es glaube. Und ist davon gelaufen, hat sie am Kirchplatz auf eine Bank im Schatten gesetzt. Die Frau bitterlich geweint. Aus ihren Worten hat man entnommen, dass sie einen ungläubigen Mann hingezogen hat mit aller Gewalt. Bis zum Kirchplatz hat sie ihn gebracht, dann ist sie davon gelaufen. Aber die Frau war wirklich arm, denn auf der Hand hat sie ein 5-jähriges lahmes Kind getragen. das auch noch dazu. Da es dann in die Kirche und in die Wallfahrtskirche und Klosterkirche zugleich ist, hab bitterlich geweint und viel gebetet. Und später ging es dann hinüber am Klostergang, wo Baderbier zeitweilig vorübergeht. Und da warten die Leute und sagen ihm die Anliegen. Und als sie drüben stand, da kam er. Da hat sie auch gerufen gleichsam, Pater Pio, oh Pater Pio, haben Sie doch Mitleid mit meinem armen, kranken Kind. Er hat nicht gehört auf sie. Da hat sie ein zweites, drittes Mal gerufen. Plötzlich ging Pater Pio auf sie zu. Er hat sehr gerne die kleinen Kinder. Und als er hinkam, hat er dem fünfjährigen Kind gesagt, du bist ja schon groß genug. Du brauchst dich nicht immer von deiner Mutter tragen lassen. Du kannst doch allein auch schon laufen. Hat Lädchen ihr Kind von den Armen genommen und das erste Mal in seinem Leben auf seine eigenen Füßchen gestellt. In diesem Augenblick war das Kind vollständig geheilt. Konnte sich bewegen, konnte laufen. Kein Auge ist trocken geblieben. Aber wissen Sie, was mich noch mehr erschüttert hat? Da hat Pater Pio zu dieser Frau gesagt, beziehungsweise Mutter, was er nie wissen konnte. Er kommt dann aus dem Kloster hinaus. Er hat zu ihr gesagt, du, ihr seid doch zu dritt gekommen. Ja, wo hast du denn deinen Mann? Die Frau war sprachlos gleichsam, hat laut zu weinen begonnen. Da hat Pater Pio gewusst, dass der Ungläubige draußen auf der Bank am Kirchplatz sitzt. Sie konnte keine Antwort geben vor Erschütterung. Da sagt Pater Pio zum geheilten Buben, lauf du schnell hinaus am Kirchplatz und ruf deinen Vater. Da müssen Sie bedenken, das Kind das erste Mal in seinem Leben ist auf seinen eigenen Füßchen durch den Klostergang gelaufen. Alle sind dem Kind weinend nachgelaufen. Und als der Bub hinauskam am Kirchplatz, er hat keinen Vater gesehen. Die vielen Omnibusse draußen, Autos, Taxi dergleichen und Pilger. Aber der Bub hat gerufen, was er konnte. Vater, 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 ich kann laufen, ich kann laufen. Da hat der Vater irgendwo die Stimme gehört von seinem Kind, dass er von der Bank aufgesprungen hat, geschaut. Er hat seinen Augen nicht getraut. Tatsächlich, dort ist sein Kind gelaufen. Er hat einen Aufschrei gemacht. Ich glaube an Gott, ich glaube. Ist hingelaufen, hat das Kind umschlungen, abgeküsst ohne Ende. Geweint er selber wie ein kleines Kind. Augenblicklich war er bekehrt. Aber nicht mehr auch viele andere, die es erlebt haben. Wer wird da nicht erschüttert sein? Weil man schon am Klostergang war, noch einen Fall. Unter den vielen Pilgern war eine Frau dabei, die war schon 3 Jahre stumm, erkrankt der Stimmbänder. Kein Arzt konnte ihr helfen. Und als Pater Pio kam, da haben sie alle durcheinander gerufen, da hat er gesagt im Dialekt, warum schreit sie so? Da haben sie noch mehr gerufen, Pater Pio, beten Sie für uns, segnen Sie uns dergleichen. Da sagt er ein zweites Mal, warum schreit sie so? Zeigt zur stummen Frau hin und sagt zu ihr, und du schreist am allermeisten. Dann hat er geschaut. Ja, weiß denn Pater Pio nicht, dass die Frau stumm ist? Er wusste so manche Dinge, wie sie gehört haben. Und als er zu ihr sagte, du schreist am allermeisten, gehört hat sie ja, da hat sie mit der Hand ein Zeichen geben wollen, dass sie stumm sei. Da zog ihm auch, Pater Pio, ich bin ja stumm. Ich bin ja stumm. Da hat sie gesagt, lächelnd, ich hatte es ja gesagt, dass der meisten schreist. Augenblicklich war sie geheilt. Unheimlich ist ein gleichsam geworden. Aber noch eines dazu. Auch bei Pater Pio werden nicht alle geheilt. Ja, warum denn nicht? In Lourdes fragte man genau dasselbe. Das warum wollen wir gerne wissen. Vielleicht können wir es heute ein bisschen verstehen. Da habe ich einen Mann dort getroffen, der war erst 3 Jahre blind. Durch eine Krankheit erblindet. Kein Arzt konnte ihm helfen. Da kam er zu Pater Pio und hat gesagt, Pater Pio, bitte beten Sie für mich, dass ich wiedersehend werde. Da sagt Pater Pius zu ihm, du, wähle selber, wenn du hier auf Erden glücklich werden willst, dann kannst du nicht drüben im Jenseits glücklich werden. Wenn ich für dich bete, Gott würde mir die Bitte gewähren, aber ob ich es selber einmal vom ewigen Richterstuhl Gottes verantworten könnte, das wäre eine andere Frage. Wenn ich für dich beten würde, du wirst gesund werden, wirst auf schlechte Wege kommen, zum Schluss den Glauben verlieren, auf ewig verdammt werden. Das Leid ist eine große Gnade für dich, wenn du es auch nicht verstehst. Und die meisten Menschen verstehen es nicht. Warum bin ich krank? Da haben wir es gleichsam jetzt. Und noch ein zweiter ähnlicher Fall. Eine Frau kam mühsam hin und hat gesagt, Pater Pio, beinahe 30 Jahre bin ich schon krank. Sagen Sie, warum bin ich immer krank? Ich kann wohl den Haushalt führen, aber mühsam und schwer. Da sagt er zu ihr, du, eine große Gnade für dich, wenn du es auch nicht verstehst. Der Heiland hat dich auserwählt zum Leiden und zum Söhnen. Weißt du, du hast zwei Brüder, die führen ein schlechtes Leben und deine Verwandten sind gar nicht besser. Da der Heiland dich auserwählt, für diese zu leiden und zu söhnen. 2 Jahre wirst du noch krank sein, dann wirst du gesund werden und hast all die vielen Seelen errettet. Und am Ende deines Lebens wirst du Gott danken, noch mehr gelitten zu haben, wenn du es auch heute nicht verstehst. Dann auch wieder eine Antwort drauf. Und hören wir noch einen dritten Fall. Eine Frau kam hin mit einem Stock, sie hat einen schlechten Fuß gehabt. Sie war sehr reich. Sie ist von einem Spezialisten zum anderen. Keiner konnte ihr helfen. Da hat sie gesagt, Pater Pio, bitte beten Sie für mich, dass ich endlich einmal gesund werde. Wissen Sie, was er der Frau zur Antwort gab? Das hat alle Umstehenden erschüttert. Er hat zu ihr gesagt, du, mach zuerst die ungerechte Erbschaft gut, die in eurer Familie gemacht habt, und dann kommt zu mir her, dann sprechen wir weiter. Dass wenn es Unrecht gut tut, selten überhaupt nicht gut. Die musst du auch deswegen wieder leiden. Da kann man kurz zusammengefasst sagen, Gott ist Vater, Gott ist gut. Gut ist alles, was er tut. Wir müssen halt dazu beten, Herr, dein Wille geschehe. Und tut es auch noch so weh, wenn ich es selber nicht verstehe. Und immer verstehen wir es eben nicht selber. Jetzt noch etwas Trauriges. Jeder Mensch im Leben hat Freunde und auch Feinde. Pater Pio hat auch Freunde und Feinde. Sie hassen, sie verfolgen ihn gleichsam, genau wie seinen göttlichen Meister. Hat er was Böses getan? Nein. Aber gleichsam, weil er für viele ein Vorwurf ist, weil sie nicht so leben sollen, leben, wie sie leben sollen. Deswegen sagen sie hinweg mit ihnen. Wir wollen keinen Vorwurf haben, einen Gewissensaufrüttler. Und da will ich kurz 2 Beispiele berichten. Eines Tages, als ich dort war, da ist drunten auf der St. Markusstraße ein Auto gefahren, wie viele andere. Diesem Auto ist gleichsam ein Gotteshasser drinnen gewesen. Und da schaut er hinauf auf die Anhöhe, da sah er 2 große Gebäude, die wir später sehen werden auf den Lichtbildern, das Kloster und ein Krankenhaus. Da sagt er zum Chauffeur, ja sagen Sie bitte, haben die Kapuziner dort oben so viel Geld, dass sie ein herrliches Krankenhaus aufbauen können? Da gab dieser zur Antwort, ja wisst uns, das ist nicht so, das ist ganz anders. Droben ist der Pater Pio, der gleichsam die heiligen Wundmale Christi trägt. Und da geschehen auch durch seine Fürsprache Wunder, aber nicht nur bei ihm, auch weit draußen in der Welt, auf seine Fürsprache. Und Pater Pio nimmt kein Geld für ein Wunder. Er sagt, umsonst habe ich es vom Herrgott empfangen, umsonst gebe ich es wieder weiter. Und die Leute haben trotzdem etwas hingeschickt oder hingelegt, weil niemand helfen konnte mehr, und sie haben doch Hilfe erreicht. Da hat er gesagt, ich will es nicht haben. Bau mein Krankenhaus, ein Haus der Barmherzigkeit, dass alle etwas haben. Und das haben sie erbaut. Und als der Mann, der Chauffeur, das erzählte, der Mann, da war der Gotteshasser noch zorniger auf Pater Pio und hat hässliche Worte über ihn gebraucht. Und da hat das Furchtbarste getan, was niemals ein Mensch tun soll. Er hat diesen Pater Pio verflucht. Aber mit einem schauerlichen Fluch gleichsam. Ich will es nicht wiederholen, dass der Chauffeur auch zusammengeschaut ist. Und dann hat er noch hässliche Worte zu ihm gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie was? In einigen Tagen, da werden wir hier im Städtchen ein großes Fest feiern. Da sagt der Chauffeur, was für ein Fest? Da sagt er spöttisch, in einigen Tagen, da werden wir hier die Beerdigung von diesem Pater Pio feiern. Das bringt mit der Leichtigkeit fertig, den Mann aus der Welt zu schaffen. Dann ist alles vorbei. Und als er die letzten Worte aussprach, hat bereits das Auto in der Stadt vor einem Gasthaus gestoppt. Der Mann ist ausgestiegen. Denselben Augenblick sank er um und war auf der Stelle tot. Ja, wieso ist der Mann jetzt tot? Hat der Herzschlag getroffen, hat sich aufgeregt. Massenansammlung von Menschen. Dann hat es der Chauffeur verraten und hat es gesagt, dass er so geflucht hat gegen Pater Pio. Und ein Augenzeuge, den ich selbst gesprochen habe, der sofort hinaufgelaufen ins Kloster, ist 2 Kilometer entfernt und hat Zutritt bekommen. Da gesagt, Pater Pio, denken Sie sich, was sich jetzt drunten im Städtchen abgespielt hat. Da gab dieser mit der Seelenruhe zur Antwort, das brauchst du mir nicht sagen, das weiß ich. Und dann hat Pater Pio strenge weiter gesagt, denn in diesem Moment, wo dieser Mann den Fluch auf mich aussprach und mir gleichsam den Tod wünschte, da war ich ganz in Gott. Der Fluch konnte mir nichts anhaben. Er prallte zurück und traf ihn selber auf der Stelle. So werden Sie in einigen Tagen seine Beerdigung feiern. Sie können sich die Auswirkungen vorstellen. Noch ein zweiter Fall. Da kam ein Mann aus Mailand, gleichsam auch ein Gotteshasser, und hat gesagt, ich setze mein Leben ein, der Pater Pio muss weg, ist unser größter Feind. Da kam mit der Pistole in der Tasche dorthin. Und als er in die Klosterkirche kam, da hat er geschaut, voll Zorn gleichsam und Hass. Wo ist denn dieser Pater Pio? Dort ist im Beichtstuhl gesessen. Umringt von vielen, die gewartet haben, bis sie drankommen. Da hat er geschaut, wo ein günstiger Augenblick sei für seine furchtbare Tat. Dass er so unruhig geschaut hat, plötzlich ging das Türlauf beim Beichtstuhl. Pater Pio ging heraus. Schnurstracks durch die Menschen durch, auf diesen Mann zu. Der Mann ist aufgeregt geworden. Der wusste gar nicht mehr, was er tun sollte. Dass gerade Pater Pio auf ihn zugeht. Und als er hinkam, hat er zu ihm gesagt, du, welch furchtbares Verbrechen willst du begehen? Weißt du nicht, dass du ewig verdammt wirst, wenn du das tust? Da ist der Mann bleich und erschüttert in die Knie gesunken. Niemand hat gewusst, was los war noch. Da ruft der Mann aus, Pater Pio, oh Pater Pio, können Sie mir das furchtbare Verbrechen verzeihen? Da sagt Pater Pio, ich habe nichts zu verzeihen. Aber damit ihr der Heilung verzeiht, kommst du mir im Beichtstuhl mit. Aber gib mir zuerst eine Pistole. Da hat sie dann in die Tasche gegriffen, hat die Pistole herausgenommen. Alles ist bleich und blass geworden. Im Beichtstuhl haben sie dann weinen gehört. Und später kam er heraus, umgewandelt. Als Freund Gottes und auch als Freund von Pater Pio. Der Mann kommt jedes Jahr hin und bringt Ungläubige mit, die sich dort bekehren. Sie können immer wieder dort treffen zur gewissen Zeit. Da will ich noch einen Fall dazu sagen. Da hat eine Frau zu mir gesagt nach dem Vortrag, ihre Mutter habe sie verflucht. und hat schreckliche Flüche vorm Sterben für sie ausgestoßen. Ja, warum denn? Sie war gleichsam ein unerwünschtes Kind. Da kann er das Kind nichts dafür. Aber die Mutter hat es verflucht. Sie war beinahe schon 80 Jahre alt und die Tochter 60 Jahre. Und all diese Flüche sind bis aufs Letzte in Erfüllung gegangen. Die Frau hat furchtbar zu leiden gehabt. Da hat sie mich weinen gebeten, ich möchte dem Pater Pius sagen, die habe ihm es gesagt. Und als ich ihm das sagte, da hat er in die Ferne geschaut und war ganz erschüttert. Scheinbar hat er die Mutter gesehen, das wird wohl nicht sehr gut gegangen sein. Und dann hat er zu mir gesagt, sag es dieser Frau, sie soll viel beten und mit mir beten, ich habe Mitleid mit ihr, damit wir das Herz Gottes erweichen, dass er diesen furchtbaren Fluch, der so fest sitzt, losreiße und hinwegwische, dass er nicht mehr zu finden sei. Da sehen Sie, wie furchtbar ein Fluch ist. Man soll niemals einen Menschen fluchen. Er kann selbst auf uns zurückfallen. Und kurz gesagt, all die Feinde von Pater Pio, wie es in den Büchern drinnen steht, soweit sie schon gestorben sind, haben einen furchtbaren Tod genommen. Gott lässt nicht spotten über ihn. Er ist ein Mann der Fingerzeit Gottes für unsere heutige gottlose Zeit. Und jetzt noch zwei Fälle zum Abschluss, dann sehen wir die Lichtbilder. Eines Tages, als ich dort war bei Pater Pio, da kam eine Frau aus Frankreich, aus der Stadt Grenoble. Und denken Sie, was die Frau berichtet hat. Zu Hause in ihrer Heimatstadt, da hatte sie plötzlich einen Traum. Sonderbar. Im Traum hat sie einen Kapuzinerpater gesehen, der hatte Verletzungen auf den Händen. Was das bedeuten sollte, hat sie nicht verstanden. Aber er hat erschütternde Worte zu ihr gesagt, im Traum. Er hat gesagt, du wirst dein Kind zur Welt bringen und dieses Kind, das wird ganz verkrüppelte Füße haben. Aber kränke dich nicht zu sehr, komm dann nach Italien, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Da ist sie wach geworden. Ein Aufschrei hat's gemacht. Oh, wie bin ich glücklich, dass das furchtbar jetzt nur ein Traum war. Auf Träume soll man nichts halten, auch recht. Aber einige Wochen später, da hat sich dieser Traum bis aufs Letzte erfüllt. Sie können sich die Erschütterung der Eltern, der Verwandten vorstellen. Man hat Ärzte, Spezialisten zu Rate gezogen. Notschinchen angelegt an den Füßen, alles vergebens. Was ist übergeblieben? Die Leute mussten das Leid tragen, ob sie wollten oder nicht. Da sind 3 Monate vergangen, es kam der September 1956, und eines Tages, als der Mann von der Arbeit nach Hause kam, hat er seiner Frau gesagt, denk dir, was ich heute am Arbeitsplatz erfahren habe. Drunter in Italien, in der Stadt Mailand, da sei ein guter Spezialist für diese Krankheit. Willst du nicht hinunterfahren, kostet was kostet, Hauptsache wenn geholfen wird. Da war die Frau sofort einverstanden. Auch sie wollte Leid loswerden. Da hat sie sich mit 3 Monaten alten Kind auf die Reise gemacht. Sie konnte nicht viel Italienisch. Und als sie auf die Grenze kam, hat sie gefragt, wo sie umsteigen muss, dergleichen. Man hatte gesagt, am letzten Bahnsteig soll sie einsteigen im Zug. Sie hat es gemacht. Es war sehr heiß, natürlich zur Sommerszeit. Sie war müde. Sie ist gleichsam eingeschlafen mit dem Kind. Hat sehr lange, sehr gut geschlafen. Und kurz gesagt, plötzlich wurde sie wach. Da hat sie zum Mann gegenüber gesagt, den ich später selber sprach, sagen Sie, Herr, bitte, wo sind wir denn schon? Da gab dieser zur Antwort, nächste Schnellzughaltestelle, das ist Foggia. Das ist dort, wo man aussteigt, wenn man zu Pater Pio will. Da schreit die Frau laut auf, ich habe mich verfahren. Eine verkehrte Richtung bin ich gefahren. Ja, wie ist denn das möglich? Da sind sie draufgekommen, Es war ein verkehrter Waggon. Der Zug ist geteilt worden, sie ist in die andere Richtung gefahren, weil sie nicht gut Italienisch konnte. Da hat sie verzweifelt geweint. Da hat der Mann gesagt, trösten Sie sich, Frau, fahren Sie halt mit uns mit. Da sagt sie verwundert, ja, wo fahren Sie denn hin? Da hat er gesagt, wir fahren zu Pater Pio. Da sagt die Frau, wie hieß denn der Pater Pio? Den Namen hat mein Lebtag noch nie gehört. Ja, Kapuzinerpater. Da hat sie gesagt, was tue ich bei einem Kapuzinerpater? Da schauen Sie auf ein Kind hier mit ganz verkrüppelten Füßen. Da hat alles berichtet. Da hat mir dann natürlich von Pater Pio erzählt. Dann ist mein ersten Omnibus mit hingefahren. Um 5 Uhr früh kam sie an. Und als sie am Kirchplatz ausstieg, da war die heilige Messe am Freien. Da waren so viele Menschen dort, dass sie gedacht, was soll das bedeuten? In der Stadt schlafen die Menschen noch um 5 Uhr früh. Und das alles schwarz von Menschen. Und als sie näher hinkam, da hat sie gesehen, dass dieser Mann mal da stand, den sie im Traum gesehen hat. Und dass sich alles erfüllte, was er sagte. Sie hat bitterlich zu weinen begonnen, hat aber Mut gefasst und Hoffnung, vielleicht wird dem Kinde doch geholfen. Nach der Heiligen Messe wollte sie sofort Pater Pio sprechen. Das erreichen sie nicht. Da müssen sie wochenlang warten und fast nur im Beichtstuhl können sie ihn erreichen. Er ist ein Märtyrer des Beichtstuhls, wie man sagt. Da hat sie geweint, hat gesagt, ich kann nicht so lange hier bleiben. Da kam der Mann dazu, der ihm geraten hat, sie soll hinfahren. Da hat sie mal alles berichtet. Da hat der Mann gesagt, ja, meine liebe Frau, wenn Sie wollen, eine kleine Gefälligkeit kann ich Ihnen erweisen. Geben Sie mir ein krankes Kind auf den Arm, ich trage es in die Sakristei. Und wenn Pater Pio vorbeigeht, das ist leichter möglich, da will ich ihn bitten, dass er dieses kranke Kind segnet. Und gesagt, getan, der Mann hat das Kind genommen und ging in die Sakristei. Und als Pater Pio kam, hat er gerufen, Pater Pio, bitte wollen Sie das kranke Kind segnen. Überraschend gab dieser zur Antwort, wie heißt denn dieses Kind? Da war der Mann verlegen, hat gesagt, entschuldigen Sie, Pater Pio, das weiß ich nicht, es ist nicht mein Kind. Ich habe gleich meiner Französin am Kirchplatz die Gefälligkeit erwiesen. Da wird Pater Pio traurig. Er begann zu weinen. Und hat gesagt, trage dieses Kind wieder hinaus. Es hat keinen Namen. Es ist schon über 3 Monate alt und noch nicht getauft. Jeder war erschüttert. Weil es gleich einmal Heidenkind war, hat Pater Pio geweint. So weh hat ihm das getan. Der Mann ist sofort mit dem Kind hinaus. Da hat die Frau gewartet, hat gesagt, sagen Sie, hat sich was ereignet? Da hat er gesagt, sagen Sie mir mal, wie heißt Ihr Kind? Da hat er seinen Namen genannt. Da hat er gesagt, das stimmt ja gar nicht. Da hat er mir gesagt, das Kind hat keinen Namen, ist über 3 Monate alt und noch nicht getauft. Da war sie ganz erschüttert, hat laut zu weinen begonnen und hat gesagt, wissen Sie, ich wäre eventuell noch dafür gewesen. Mein Mann war ganz dagegen. Und gleich dann bekehrt, weil dann in die Kirche ging, ist ins Hotel mit dem Kind, hat die Kirche verlassen. Später habe ich erfahren, dass ihm Mann ein Telegramm gesandt hat, hat ihm das kurz berichtet. Da kam die Antwort zurück, der Mann sei einverstanden mit der heiligen Taufe. Da wollte Frau haben, dass ihr Kind dort in der Klosterkirche getauft wird, wenn möglich vom Pater Pio selber. Das ist natürlich sehr schwer möglich. Aber kurz gesagt, sie hat es erreicht. Sie hat die Papiere schicken lassen. Und eines Tages um 11:30 Uhr mittags war die heilige Taufe angesetzt. Alles war voll von Menschen. Da kam Pater Pio selber und hat dieses Kind getauft. Und denken Sie, als die letzten Worte sprach vom Taufgebet, da haben sie gehört, dass dort beim Kind irgendetwas zersprungen sei. Alle haben geschaut. Und die Frauen, die daneben standen, wussten scheinbar schon, der ihm sofort die Füßchen vom Kind frei gemacht. Da haben sie gesehen, dass die Notschinken zersprungen waren und die Füße waren ganz gerade und normal. Alles hat geweint vor Erschütterung und da hat er mir bescheiden gesagt, geht zum Tabernakel, geht zur Mutter Gottes, bedankt euch dort. Da hat er noch dazu gesagt, dieses Kind, das wird noch einmal ein großer Heiliger werden. Sie können sich die Freude der Erschütterung gar nicht vorstellen. Man kann nur sagen, wer es fassen kann, fasst es. Jeder kann hinunterfahren, kann sich überzeugen, Baderbühl lebt mitten unter uns. Es ist kein Märchen, dass wir sagen, es war einmal. Heute ist es genauso. Und dann noch ein letztes, dass Sie nicht sagen, ich erzähle nur von der Ferne. Das, was ich jetzt sage, soll nur dienen zur größeren Ehre Gottes, zum Danke für Pater Bier, vielleicht auch zur Stärkung des Glaubens. Es war im Jahre 1953, da lag ich selber im Sterben. Ich war auch in russischer, sibirischer Gefangenschaft, wie viele andere. Bin schwer, schwer krank nach Hause gekommen. Ja, was hatte ich überhaupt? Kurz gesagt, eine schlimme Lungenschrumpfung, das hört man selten. Das ist so ähnlich wie Nierenschrumpfung. Da zieht die Lunge zusammen. Sie schrumpft ein, sie trocknet ein. Da lässt man die Ewe kein Blutsturz. Erstickungsanfälle, Atem und so weiter. Keine Hilfe. Dazu habe ich schreckliche Herzanfälle bekommen. Und bei den letzten Anfällen, da hat der Arzt bereits den Tod erwartet. Aber noch viel zu wenig. Beide Nieren, Leber, Milz und Galle und sämtliche Drüsen waren schwer angegriffen. Ich lag im Sterben. Ich habe noch die Sterbesakramente empfangen. Ich konnte kaum mehr laut sprechen. Und denken Sie, in diesem Zustand, da habe auch ich plötzlich einen Traum gehabt von Pater Pio. Vor diesem Traum wusste ich all das nicht, was ich heute berichtet habe. Und den Traum hat mir Pater Pio zu verstehen gegeben. Ich möchte auch zu ihm hinkommen. Und dann bin ich wach geworden. Ich habe nur gewusst, dass er Therese Neumann in Konersreuth war und Pater Pio die Wundmale hatten. Das war praktisch alles. Nach dem Traum haben wir gedacht, es ist wirklich wahr. Wenn wir heute Bücher lesen von anderen Heiligen, von Heiligen Pfarrer, von Aas und so weiter, da sind auch die Menschen hingeströmt, waren glücklich und selig, den Mann zu sehen oder gar zu sprechen, an den Beichtstuhl reinzukommen. Da haben wir gedacht, könnte ich auch den Pater Pio sehen. Er trägt die 5 heiligen Wunden Christi. Dann will ich gerne sterben, aber ich lag ja schon im Sterben. Und kurz gesagt, auf den Traum hinauf, da wurde ich scheinbar etwas besser. Ich konnte mühsam aufstehen. Aber trotzdem war ich nach ärztlichem Urteil dem Tode geweiht. Und eines Tages habe ich den Mut gefasst und zum Arzt gesagt, bitte Herr Doktor, ich möchte eine Reise machen nach Italien. Da kam er zur Antwort, voll berechtigt. Ein Wahn ist es, sowas zu denken, viel weniger zu tun. Sie kommen noch nicht einmal in Wien am Hauptbahnhof. Vom Rütteln und Schütteln der Straßenbahn mit ihrem Zustand, da sind sie schon längst tot, geschweige nach Italien. Er hat vollkommen richtig beurteilt, ich habe es eingesehen. Aber andererseits haben wir gedacht, sterben muss ich, das wusste ich ja, weil ich auch im Befund gelesen habe. Ob ich jetzt in Österreich stirb oder in Italien drunten, ist mir ganz gleich. Und da habe ich mich ganz allein, sterbenskrank, auf die Reise gemacht, noch dazu im November, wo es kalt war. Und kurz gesagt, mit den furchtbarsten Schmerzen kam ich noch lebend rund an. Und als ich ihn das erste Mal in meinem Leben sah, bei der heiligen Messe, bei der heiligen Wandlung, da war ich restlos erschüttert. Nachher hat mir jemand geraten, ich soll auch beichten gehen zu Pater Pio. Ich habe nicht gewusst, dass Pater Pio in die Seele schaut dergleichen, wie ich heute berichtet habe. Haben wir gedacht, mir vom Sterben kann ich noch beichten bei diesem Mann. Ich konnte etwas Italienisch. Ich habe nicht gewusst, ob ich noch nach Hause kam. So schlecht war ich beisammen. Nach einigen Tagen kam ich im Beichtstuhl. In der Sakristei ist eben nur in der Ecke ein Sessel, ein Bettschemel dazu, der Vorhang drüber. Da sind sie ganz nahe, unmittelbar bei Pater Pio. Und da habe ich gebeichtet. Es ging soweit gut. Nach der heiligen Beichte hat Pater Pio Worte zu mir gesagt, die er nie wissen konnte. Er hat mich ja nie im Leben gesehen. Er hat zu mir gesagt, Sie sind unheilbar krank. Von Ihnen gibt es keine Hilfe mehr. Sie müssen sterben. Dazu hat er mir gezeigt und gesagt, dass ich es gut verstand, weil ich nicht so gut Italienisch konnte. Die Lunge ist krank, das Herz, die Nieren, Leber, Milz, Galle, so weiter. Alles hat er gewusst. Sie können sich denken, wie man da erschüttert ist, wenn man von all diesen Dingen nichts weiß. Da hat er inzwischen schwer gelitten. Da war eine Pause, ich konnte gar nicht weggehen. Plötzlich dreht er sich wieder zu mir her, hat versucht, in seinem Schmerz etwas zu lächeln und hat ein zweites Mal gesagt, nein, Sie werden nicht sterben. Hat er mit den Händen gezeigt wiederum, damit ich es ja gut verstand, und hat zu mir gesagt, ich werde all Ihre Schmerzen und Leiden, gleichsam Ihre Krankheit, langsam geheimnisvoll von Ihnen auf mich herübernehmen und Sie werden gesund werden. Ja, gibt's denn so etwas? Ich habe niemals in meinem Leben gehört, dass ein anderer das Leid oder den Schmerz auf sich nehmen kann. Pater Pio zeigt es und sagt es mir. Und am nächsten Augenblick waren die Schmerzen wie weggeblasen und ich war vollkommen geheilt. So kann man es glauben, ich war wie versteinert. Ich habe nicht einmal herausgebracht, vergelt's Gott oder danke, Pater Pio. Da ist Pater Pio selber aufgestanden vom Beichtstuhl, ging hinaus. Es war schon spät abends, war das letzte Beichtkind. Ich habe noch lange gebraucht, bis ich das fassen konnte. Dann ging ich in die Kirche hinaus, habe den Heiland der Mutter Gottes gedankt. Und später ging ich in mein Nachtquartier. Und dieselbe Nacht hatte ich noch eine Bestätigung für alles. Die sagst du, was in Tatsache ist. Die habe schon über 500 Mal gesprochen. Da hängen sie sich, bei Nacht sah ich plötzlich mit zwei jungen Männern diesen Pater Pio neben mir auf einer toten Bahre vorübertrugen. Pater Pio war noch nicht tot, nein, aber er lag in den letzten Zügen, in furchtbaren Schmerzen, im Sterben. Und als sie ihn mir vorbeitrugen, da schaut er mich traurig und wehmütig an und doch auch liebevoll und gibt mir zu verstehen und sagt, schau doch mal her, diesen furchtbaren Schmerz, den ich jetzt erleide, gleichsam den Tod. Ich lieg doch in den letzten Zügen im Sterben. Das ist deine Krankheit, die habe ich geheimnisvoll von dir auf mich herübergenommen, muss einige Stunden dafür leiden und dann nimmst der Herrgott durch ein Wunder von mir wieder weg. Und kurz gesagt, der Traum ist entschwunden und sie sind die Tatsache, sonst würde ich heute nicht hier stehen. Und heute schaue ich bestimmt kein Sterbenden gleich, das sehen Sie auch. Das habe ich ihm selber erlebt. Und aus Dankbarkeit dafür halte ich ihm oft die Vorträge. Mir ist geholfen worden und vielen anderen auch, wo keine Hilfe mehr war. Bei Gott ist ihm alles möglich. Und sollten Sie einmal hinkommen, nur kurze Zeit dort sein, dann denken Sie auf die Worte, die ich zum Abschluss sagen will. Da ist auch ein Herr hingekommen, aber 4 Tage dort, hat natürlich nicht Italienisch gesprochen, nichts verstanden. Da hat ein Pater getroffen, der kannte Deutsch. Hat gesagt zu ihm, sagen Sie bitte, möchten Sie mir nicht irgendwas von Pater Pio berichten? Ich möchte irgendein Wunder wissen, was sich da ereignet hat. Der hat gesagt, was? Ein Wunder wollen Sie wissen von Pater Pio? Schauen Sie sich Pater Pio selber an. Er ist doch das größte Wunder, das lebendige Wunder. Und das erschütterndste Wunder, 44 Jahre hindurch, mitten unter uns. Wenn sie das gesehen haben, dann haben sie alles gesehen. Wir sind dafür als Bestätigung noch die Lichtbilder. Da will ich noch ganz kurz zwei oder drei Fälle sagen. Eines Tages, wie sie die Klinik gebaut haben, sie sehen dann die Lichtbilder davon. Da waren die Arbeiter dort. Und die haben immer geschaut, dass sie den heiligen Segen von Pater Pio erreichen. In der Früh nach der heiligen Messe. Wie Pater Pio vorbeiging, hat ein Mann die Hand auf das Haupt gelegt und hat gesagt, Giovanni, habe Mut und Vertrauen. Er hat nicht gewusst, warum, Pater Pio war schon weiter. Aber er hat es bald gewusst. Er ging am Arbeitsplatz hinaus und unerwartet ist eine Explosion gewesen. Und diesen Mann hat schwer getroffen. Das Schlimmste war davon, das linke Auge ist auf der Stelle ausgelaufen. Das rechte war blutüberströmt. Da haben sie sofort in die Klinik gebracht. 3 Wochen später ist das endgültige Urteil von den Ärzten gekommen. Der Mann ist und bleibt auf beiden Augen blind. Das linke existiert nicht mehr. Und das rechte sind ja durchgeschnitten und so weiter. Keine Hilfe. Und da war Karfreitag. Der Mann lag traurig in seinem Zimmer. Er war blind. Und denken Sie sich, ist auch in der Zeitung gestanden in Italien, plötzlich kam Pater Pio zu ihm hinein ins Zimmer. Er hat ihn gesehen, obwohl er blind war. Und Pater Pio ging auf ihn zu, hat gelächelt und hat ihm auf der linken Wange so einen Backenstreich gegeben, ist wieder hinaus. Und am nächsten Morgen, also es war Samstag, ist das unfassbare Geschehen gewesen. In der Früh war das linke Auge vollkommen ersetzt. Eine Neuschöpfung gleichsam. Es war schwarz auf weiß niedergeschrieben, die Ärzte dort. Sie waren alle fassungslos. Ja, wie ist denn das geschehen? Der Mann hat gesagt, Pater Pio war bei mir. Aber bei Pater Pio ist natürlich alles möglich, durch seine Fürsprache. Der Mann dürfte aufstehen, ist sofort hinauf ins Kloster zu Pater Pio. Wie er zum Klostergang kam, da hat er rufen gehört, Patre, Patre. Er ist gerade durchgegangen, da ist der Mann gelaufen und von Weitem hat er schon gerufen, Pater Pio, Pater Pio, ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern. Inzwischen ist er näher vorgekommen und hat gesagt, Pater Pio, ich danke Ihnen für Ihren heilsamen Backenstreich. Da lächelt Pater Pio und sagt scherzend, möchtest du noch einen zweiten haben? Da hat ihm gar nicht Zeit gelassen zur Antwort, hat ihm auf der rechten Seite auch einen gegeben. Da gesagt, aber Scherz beiseite, danken wir Gott, dass es dir nicht das Leben gekostet hat. Und denken Sie sich, am Ostermorgen hat er am zweiten genauso gesehen wie vorher. Das ist eines der größten Wunder, die dort geschehen sind. Es sind schwarz auf weiß überall niedergeschrieben. Aber man kann es kaum fassen, aber es ist eben Tatsache. Da war auch ein Fall, der mich sehr erschüttert hat. Da kam von Bozen, von Südtirol, Autobus hin mit Pilger. Und ich will es aber vom Anfang an berichten. Eines Tages ist ein Bursche im Bozen spurlos verschwunden. Polizeiaufgebot, soweit Sie wissen schon. Alles hat man dran gesetzt, der Bursche ist spurlos verschwunden gewesen. Die Eltern waren natürlich ganz fassungslos, haben herzerreißen geweint, gesucht haben sie überall, alles vergebens. Da war schon die 4. Nacht. Sie konnten gar nicht schlafen, die Eltern, ihr einziges Kind. Und plötzlich ist die Frau dann eingeschlummert und hat sie einen Kapuzinerpater gesehen, der hat sie im Traum gesagt, dein Kind lebt noch, aber in letzter Not, komm dem doch zur Hilfe, geht ans Feld hinaus, dort werdet ihr ihn finden. Und der Pater war verschwunden, der Traum war vorbei. Die Frau ist wach geworden, hat sie dem Mann gesagt, ja, es war nur ein Traum. Ja, hat der Mann gesagt, wenn wir schon so viel versucht haben, versuchen wir das auch. Sind sie um 2 in der Früh aufgestanden, sind hinaus ans Feld, oh, oh, das Feld ist groß. Da sind sie einen Feldweg gegangen. Dann hat sich der Feldweg abgezweigt. Da hat der Mann gesagt, zur Frau, geh du links und ich gehe rechts. Da hat die Frau gesagt, nein, ich fürchte mich allein so zeitig in der Früh. Da hat der Mann gesagt, dann gehe ich halt mit dir mit. Und plötzlich ist eine Taube aufgeflogen am Weg. Und weiter vorne hat sie sich niedergelassen. Bis hingekommen sind, ist wieder aufgeflogen. Das ist einige Male passiert. Da hat die Frau gesagt, ich glaube, die Taube zeigt uns den Weg. Plötzlich ist die Taube ins Kornfeld hinein und weiter. Sie sind nachgegangen. Und drunten in der Mulde, da stand eine alte Scheune. Bis dort in Nähe hinkamen, haben sie eine Stimme gehört. Die Stimme hat gesagt, heiliger Schutzengel, hilf mir, ich sehe meine Eltern nicht mehr, ich muss sterben. Da haben sie die Stimme erkannt von ihrem Kind. Der Mann ist gleich gelaufen, was er konnte. Und das Hinter war die Scheune mit Draht zugesperrt, sie haben es weggerissen. Da ist der Bursche an einer Säule gefesselt gewesen, 4 Tage ohne Lebensmittel, den Anzug alles geplündert. Da haben sie losgemacht, ist er ohnmächtig zusammengesunken. Da haben sie nach Hause gebracht, ins Spital, da hat er sich erfangen. Und ein halbes Jahr später, sie wussten nicht, wer da geholfen hat, kam er zum Pater Pio hin. Und ich war dort und auf einmal machte die Frau einen Aufschrei, bis in die Kirche kam. Da hat gerufen, da sitzt der Pater, der hat unseren Sohn errettet dabei. Da hat laut gerufen und geweint. Dann haben wir es erst erfahren, was alles los war. Und dann sind die Leute kniend um den Hochaltar gerutscht auf den Füßen. Später dann der Pater Guardian gepredigt. Da hat gesagt, solch großen Glauben habe ich noch nie gefunden, als von diesen Leuten, die aus Bozen gekommen sind. Und Pater Pio hat wunderbar im Traum geholfen. Er sagt, Träume sind Schäume. Oftmals schon, aber nicht immer. Dann noch einen Fall. Am Marie-Lichtmess-Tag, wie ich dort war, da kam ein Mann aus Rimini. Er hat ein großes Hotel gehabt am Meer draußen. Er war ein sehr strenger katholischer Mann. Und er hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus zu Hause mit dieser Kurgäste. Sie ziehen sich fast nackt aus dabei. Und ich habe gesagt, ich dulde das nicht in mein Hotel. Sie müssen anständig gekleidet sein. Wenn Sie nicht wollen, sollen Sie ein anderes gehen. Er dulde das nicht. Immer wieder waren Zwischenfälle. Und eines Tages war wieder Zwischenfall. Und die Italienerin, mit der er gestritten hat, die war ein bisschen jähzornig, da hat ihm auf die rechte Seite, auf die Wange, eine Ohrfeige gegeben. Da ist die ganze Geschichte vor Gericht gekommen. Jetzt hat der Mann gesagt, ich tue nicht mehr weiter, immer so ärgern. Will ich verpacht das Hotel oder ich lasse auch machen, was Sie wollen. Da haben sie ihm gesagt, fahren Sie zum Pater Pio, der soll es entscheiden. Er hat noch nie viel gehört vom Pater Pio, da ist er hingefahren und kam am Marie-Lichtmess-Tag an, abends wollte zurückfahren. Er hat gedacht, Pater Pio wartet schon auf ihn. Wie er hinkam, es war ganz weg. So viele Menschen, ich kann nicht länger bleiben, was soll ich tun? Beim Vorübergehen kann er nicht sagen, Pater Pio so und so, ich habe eine Ohrfeige bekommen. Jetzt war er ganz trostlos. Pater Pio ging vom Beichtstuhl weg in die Sakristei. Und von der Sakristei ins Kloster. Also die letzte Möglichkeit ist vorbei gewesen. Da sind wir zur 5. noch drinnen gestanden. Da hat der Mann zu weinen begonnen. Da hat er gesagt, jetzt bin ich extra hergefahren, habe so viel Arbeit und wollte eine Entscheidung haben. Und wie er so geweint hat, plötzlich geht die Tür auf und kam Pater Pio zurück. Schnurstracks zu uns her, geht auf den Mann zu, klopft er mit der Hand so auf die Wange, da gesagt, brauchst du mir nichts sagen, ich weiß alles, dass du Ohrfeige bekommen hast. Aber halt den Hotel und so weiter. Der war ganz fassungslos. Er hat gesagt, genau wo mich die Frau hingeschlagen hat, hat Pater Pio hingeschlagen, hat es genau gewusst. Das sind so ganz einfache Fälle, aber auch wirklich erschütternde. Dann weiß ich noch einen Fall, da hat eine Frau geschrieben von Turin. Die hat 5 Kinder gehabt und der Mann ist gestorben durch Unglück. Und plötzlich hat sie einen Krebs. Keine Hoffnung. Da hat sie der Freundin hingeschrieben, dieser Verkäuferin dort. Bitte sagst dem Pater Pio, ich habe 5 Kinder, die sind auch klein, da habe ich einen Krebs. Er soll beten, dass ich nicht stirb. Die Frau hat zum Beispiel dem Pater Pio gesagt. Da gab Pater Pio zur Antwort, ich werde sie dem Herrn anempfehlen. Gut. 3 Wochen später kam schon wieder ein Brief. Es ist noch schlimmer geworden. Sag's wieder dem Pater Pio. Da hat sie es wieder gesagt. Da gab Pater Pio zur Antwort, bei mir genügt es, wenn du einmal sprichst. Hast nicht mehr reden lassen. Plötzlich kommt wieder ein Brief. Die Frau liegt schon im Spital. Letzte Stadium von Krebs. Sag's doch, in Pater Birz geschrieben, ich bin praktisch im Sterben. Sie hat keinen Mut mehr gehabt, die Frau. Aber sie hat sich gedacht, ich werde es durch die Blume bringen. Hat gesagt, Pater Pio, eine sterbenskranke Frau bittet um ein Trostwort. Hat Pater Pio gesagt, ich habe das gesagt. Ich habe es dem Herrn anempfohlen, einmal genügt es bei mir. Und ich kam ins Spital, sie haben es untersucht, gründlich untersucht, keine Hilfe. Man hat es ins Bett hineingelegt und da lag sie so halb und halb im Sterben. Da hat sie gerufen im Gedanken, Pater Pio, wenn du jetzt nicht hilfst durch dein Gebet, dann ist es zu spät. Und plötzlich hat sie verspürt, als dürfte neue Lebenskraft in ihr zurückkehren. Sie ist kräftig und stark geworden. Sie hat gleichsam einen Sprung aus dem Bett hinausgemacht. Da kam die Schwester hinein und schreibt, was fällt Ihnen ein? Sie brechen mal zusammen. Da sagt die Frau, nein, ich bin völlig gesund, ich spüre es. Die Schwester hat sich überzeugen müssen, sind sofort zum Arzt, der sie untersucht, vollkommen geheilt. Sie ist aus schwarz auf weiß niedergeschrieben. Da sehen Sie, dass es Dinge gibt, wo man nicht mit kann. Da du bist durch den Klostergang gegangen, da war ein Mann dort, der den Kehlkopfkrebs gehabt und hat gesagt, Pater Pio, flüstern gleichsam, beten Sie für mich. Ja, furchtbare Schmerzen. Da hat den Pater Pio mit der Hand so scherzend auf die Brust geschlagen und hat gesagt, ach was, du hast Schmerzen. Geh hinüber in die Klinik, lass uns das Zeug runternehmen. Die Klinik ist 300 Meter entfernt. Der ist sofort hinübergegangen, da hat er die Schmerzen verloren. Wir sind mit dem Verband runtergegangen. Ist nur eine Narbe da gewesen. Der Mann war vollkommen geheilt. Auch von Krebs sind sie. Da ist auch ein Arzt aus Raum gekommen mit seiner Frau, die hat Brustkrebs gehabt. Er ist selber ein guter Spezialist gewesen. Hat alle zu Rate gezogen. Die ganzen Ärzte, keine Hilfe. Da hat die Frau aufs Auto genommen, hat sie sterbenskrank hingeführt. Er hat fast eine Erpressung gemacht. Da hat gesagt, Pater Pio, ich fahre nicht früher weg, bevor nicht meine Frau geheilt ist von Ihnen. Durch ihr Gebet. Pater Pio hat nichts drauf gesagt, aber einige Tage später ist die Frau schon in die Kirche marschiert, vollkommen geheilt gewesen. Da gäbe es viele Dinge zu sagen, aber jetzt müssen wir leider auf die Lichtbilder schauen, weil sonst wird es zu spät, ich werde um 5 Uhr abgeholt.